Ganz herzlich möchten wir Sie willkommen heißen heute Abend zur Sendereihe Quellgrund, die wir heute aus der Wallfahrtskirche in Waghäusel übertragen. Ich möchte an diesem Abend und auch an zwei weiteren Abend in diesem ersten Halbjahr über drei Hymnen des Apostels Paulus sprechen, die er uns in seinen Briefen hinterlassen hat. Es sind Hymnen, die einmal den Heilsplan Gottes besingen, Lieder, die voll des Lobes sind über das, was Gott an uns Menschen getan hat. Wir beginnen heute mit dem Lobpreis. Der erste Hymnus ist dem Epheserbrief entnommen. Es folgt dann im März die Betrachtung über den Philipperbrief. In der Fastenzeit schauen wir auf den Herrn, wie er sich erniedrigt, wie er sich um unsretwillen arm und gering macht und dann erhöht wird, um uns beim Vater einen Platz zu bereiten. Und im Mai soll es schließlich dann um den Hymnus aus dem Kolosserbrief gehen, der noch einmal das Heilshandeln Gottes besingt, wie er alles in Christus vereint und eine neue Schöpfung heraufführt. Heute Abend aber soll unser Blick auf den Epheserbrief gelenkt sein. Wer eine Bibel zur Hand nehmen kann, der ist dazu eingeladen, das jetzt auch zu tun. Aber man kann natürlich auch einfach zuhören und die Worte der Heiligen Schrift auf sich wirken lassen. Paulus schrieb den Epheserbrief in der Gefangenschaft in Rom. Er war in der letzten Etappe seines Glaubens- und Lebensweges. Er war wahrscheinlich in dieser Mietwohnung im jüdischen Viertel in Rom in der Nähe des Tibers gewesen, wo er an die Gemeinde geschrieben hat. Er wollte seiner Gemeinde in dieser Zeit der Gefangenschaft noch einmal das Wichtigste vor Augen führen, was Gott uns Menschen geschenkt hat. Er drückt es so aus in den ersten Versen dieses Briefes: Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen in Christus, alles zu vereinen. Und er kann nicht anders als auch uns heute mitnehmen, dass wir die Augen unseres Herzens öffnen lassen, um zu spüren, was Gott uns schenken will. Und so möchte ich Sie jetzt einladen, dass wir mit den Worten des heiligen Paulus ins Gebet gehen. Denn mit dem Gebet möchte er vor allen Dingen auch uns jetzt heute Abend begleiten, damit wir, wie er es schreibt, erkennen, wie groß das Erbe ist, das Gott den Heiligen schenkt. Wir wollen mit einigen Versen dieses Gebetes jetzt uns an den Vater wenden und die Worte des heiligen Paulus uns zu eigen machen, damit dann der Heilige Geist uns tiefer hineinführt in das, was Gott uns geschenkt hat, das, was wir sind und das, was wir sein werden, was unsere Hoffnung ist. Ich höre nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. So wollen wir jetzt mit diesem Gebet eingeführt unser Herz versuchen, Gott zu öffnen. Die Musik wird uns helfen, dass wir still werden. Und in dieser Stille wollen wir uns jetzt vor den Vater im Himmel begeben, der uns berufen hat und vor dem Paulus seine Knie beugt, der uns berufen hat zur Herrlichkeit des neuen Lebens. Im Vers 3 des ersten Kapitels des Epheserbriefes beginnt dieser Hymnus des heiligen Paulus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Dieser Segen ist also nicht mehr zu übertreffen. In ihm ist alles enthalten, was Gott uns schenken kann. Mehr kann er nicht geben. Und diesen Reichtum hat er ausgeteilt. Mit allem Segen seines Geistes hat er uns gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Da ist nichts mehr, was fehlt. Durch die Gemeinschaft mit Christus schenkt er uns den Segen der Gotteskindschaft, und er entfaltet das in den folgenden Versen, wie der Segen Gottes sich auswirkt. Dieser Segen kommt durch Christus. Dieser Segen wird durch das Handeln Jesu weitergeleitet. Er ist gleichsam das Gefäß, durch das der Vater den Segen ausgießt über uns. Ohne Christus können wir nicht zum Vater kommen. Und Jesus wird es selber sagen: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn man das in einem Bild ausdrücken möchte, könnte man sagen: Christus ist die Superzahl, die fehlt, damit die Fülle des Gewinnes kommt. Aber wenn er da ist, dann wird alles frei und der große Reichtum wird ausgeschüttet über alle, die sich nach diesem Reichtum sehnen. Wie entfaltet sich nun dieser Segen Gottes für die Menschen? Er hat verschiedene Wirkungen und Paulus versucht das uns heute deutlich zu machen. Im Vers 4 heißt es dann als allererstes: Denn in ihm, also in Jesus Christus, hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Er hat uns erwählt, nicht irgendjemand, auch Sie, wenn Sie heute Abend zuhören und zu Jesus gehören, dann dürfen Sie spüren, Sie sind erwählt vom Vater. Erwählt vor der Erschaffung der Welt. Versuchen Sie mal daran zurückzudenken. Da gab es sie noch gar nicht. Da gab es noch nicht einmal das Licht, gar nichts vor der Erschaffung der Welt. Da gab es nur Gott. Das ist für uns Menschen schwer zu denken. Es genügt vielleicht ein Vergleich. Wenn Sie die Vorstellung haben, ein schönes Haus zu bauen, dann steht das Haus noch nirgends. Sie haben noch keinen Euro dafür ausgegeben und noch keinen Architekt wahrscheinlich beauftragt. Aber dieses Haus ist doch schon da. Es ist in Ihren Plänen, in Ihren Gedanken, in Ihrem Herzen. Und vielleicht ist das auch so mit der Erwählung Gottes. Er sieht uns schon. Er hat uns schon in seinem Herzen, gleichsam in seinen Gedanken. Und wenn er wählt, macht er keinen Fehler. Gottes Wahl ist erste Wahl. Und erste Wahl sind wir. Die Menschen, die nach seinem Bild erschaffen sind und die er beruft zur Gemeinschaft mit ihm, ja, zur Gotteskindschaft, zum göttlichen Leben. Es ist vielleicht der erste wichtigste Schritt, dass wir diese Wahl jetzt auch einmal genießen. Dass wir spüren, wir sind erwählt. Nicht, dass wir darüber stolz werden oder dünkelhaft, aber dass wir spüren, Gottes Wohlgefallen ruht auf Jesus und durch Jesus und durch sein Tun auch auf uns, den Brüdern und Schwestern Jesu. Gott sieht in uns gleichsam jetzt schon das, was wir einmal sein werden. Und deshalb liebt er uns mit einer so tiefen und innigen Liebe, weil er Jesus in uns liebt und das in uns sehen kann, was wir sein werden durch seine Gnade und unsere Antworten auf diese Gnade. Jesus wählt auch, wir haben heute im Evangelium gehört, wie er 12 wählt aus dem Kreis der Jünger. Jesus wählt und er beauftragt. Diese 12 haben eine besondere Sendung für die Kirche. Aber uns allen, ob wir nun Apostel sind, ob wir einfache Leute sind, ob wir zu Hause sind, vielleicht krank oder mit einer Aufgabe betraut in der Familie, egal wo wir leben, allen gemeinsam ist die Berufung, die er dann weiterführt. Er hat uns erwählt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Das ist die erste Erwählung, die erste Sendung des Menschen, die er empfängt. Ohne diese Sendung misslingt sein Leben. Und das ist auch die Sehnsucht Gottes, unsere Heiligkeit. Und Heiligkeit ist nicht absolut Perfektheit. Das ist eine menschlich gemachte Form des Heiligen. Heiligkeit heißt zuallererst, dass der Heilige Gott selber in uns wirken darf, dass der Heilige Geist in uns groß werden darf, dass wir eingetaucht sind in die Heiligkeit, in das heilige Leben Gottes. Und erst deshalb können wir überhaupt heilig sein, weil er uns hineinnimmt in sein Leben, in seine Liebe. Und so sind wir berufen, dass wir jetzt schon, nicht erst im Himmel, heilig leben. Heiligkeit beginnt nicht irgendwann im Jenseits. Heiligkeit beginnt in dem Moment, wo der Mensch eingetaucht wird, im Glauben, in der Taufe, in das neue Leben. Geheiligt wird er durch das, was Gott an ihm tut, um dann heilig zu leben und immer mehr darin zu wachsen, durch Jesus. Vielleicht können wir jetzt in der folgenden Zeit der Stille unter diesen Blick des Vaters treten, spüren, wie er uns wählt, wie er wirklich mit Wohlgefallen, mit Liebe auf jeden schaut und wie er einen Ruf hat an uns, eine Wahl trifft, die uns nicht überfordert, sondern zu der er uns alle nötigen Mittel mitgibt, damit wir sie verwirklichen können. Aber vor dem Tun lasst uns zunächst einmal spüren, wer wir sind durch die Erwählung Jesu Christi, Geheiligte durch den Vater. Und danken wir im Herzen jetzt schon für diese Erwählung. Die Erwählung ist die erste Segnung, die wir durch Christus erfahren dürfen. Die zweite Segnung erwähnt er im Vers 5. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, nicht ein kalter Wille, nicht ein blindes Schicksal, ein Fatum, das wie ein Schwert über unserem Leben steht, vor dem wir Angst haben müssen. Sind wir nun vorherbestimmt zum Leben oder vorherbestimmt vielleicht zur Verdammnis? Es gab Zeiten in der Kirche, da wurde durch die Lehre Calvins besonders in vielen Herzen der Menschen diese Vorherbestimmung in diesem Sinne begriffen. Denken wir noch an Franz von Sales. Er ist fast verzweifelt und er hat gerungen mit Gott, bis er gespürt hat, dass der Herr das wohl anders gemeint hat. Und er hat die Gnade des Glaubens geschenkt bekommen. Aus Liebe hat Gott uns vorherbestimmt. Und ein Gott, der liebt, der kann nicht vorherbestimmen. Wie ein blinder Uhrmacher, der alles aufzieht, damit es dann seinen Lauf nimmt, unabänderlich, sondern er beruft aus Liebe und diese Liebe steht hinter uns. Im Voraus weiß er natürlich, wie wir handeln werden und er weiß auch im Voraus, wie es einmal enden wird, weil alles ihm vor Augen steht, weil er die Ewigkeit besitzt und wir in der Zeit leben. Aber wir sind keine Marionetten. Wir sind freie Wesen und Gott rechnet, ja, er will, dass wir in Freiheit unsere Berufung verwirklichen, die Wahl verwirklichen, die wir empfangen haben. Man könnte die Berufung, die wir empfangen haben, begreifen wie die Entwicklung eines Erbgutes in einem Lebewesen. Das Lebewesen empfängt ein bestimmtes Erbgut und so wird eben aus einem Apfelkern mal kein Pfirsichbaum werden und aus einer Maus kein Löwe. Es gibt aber die Möglichkeit, dass durch fremde Einwirkungen das Erbgut beschädigt wird und dann sich nicht die Frucht verwirklicht. So kann der Mensch nicht meinen, dass er zur Erfüllung gelangt ohne Gott, sondern Gott hat etwas in ihn hineingelegt und eigentlich ist es das Normalste, dass er dann erwarten darf, dass sich diese Bestimmung, das geistliche Erbgut, dann nun auch durchsetzt im Leben des Menschen. So wie wir erwarten, wenn wir im Frühjahr pflanzen, dass dann auch im Sommer die Früchte kommen. So dürfen wir die Vorherbestimmung vielleicht begreifen, dass wir mitwirken dürfen mit seiner Gnade. Sonne und Regen müssen kommen, aber es ist etwas in uns, was letztlich nur die eine Sinnerfüllung hat, dass wir alle miteinander zum Lob seiner Herrlichkeit heranreifen. Denn das führt er aus im zweiten Teil des fünften Verses. Seine Söhne sollen wir werden. Können auch einsetzen, seine Töchter, aber Paulus meint damit immer Kinder in dem einen Sohn Jesus Christus. Seine Söhne zu werden durch Jesus Christus, also Jesus gleichförmig zu werden, seine Gesichtszüge gleichsam anzunehmen, dass die Menschen spüren, wir gehören zum einen Vater. Wir gehören in diese gleiche innige Beziehung, die er zum Sohn hat. Wir stehen nicht nebendran, sondern im Sohn sind wir hineingenommen in die Gotteskindschaft. Und das ist der Sinn unseres Daseins. Wenn wir das nicht wollen, dann verfehlen wir eigentlich das, wozu uns Gott beruft und wozu er uns überhaupt in diese Welt gesetzt hat. Unsere Luft, die wir atmen, ist der Atem Gottes. Das Essen, das wir essen, ist die Gabe der Schöpfung des Vaters. Die Menschen, die uns beschenken, sie hat uns Gott gegeben, damit wir ihn erkennen und damit wir diese Berufung der Gotteskindschaft leben können. Zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner herrlichen Gnade dürfen wir nach seinem gnädigen Willen zu ihm gelangen. Zu ihm, da möchte ich wieder Sie einladen, einen Moment innezuhalten, zum Vater. Wir haben vorhin, als wir im Gefängnis waren, ein Lied zum Schluss gesungen. Wie ein Kind in die Arme des Vaters will ich laufen. Und ich möchte Sie jetzt einladen, weil dieses Bild mir gerade wieder einfällt, dass Sie eingedenk Ihrer Berufung, Ihrer Erwählung, Ihrer Vorherbestimmung ob sie nun daheim sitzen oder vielleicht irgendwo etwas verrichten, aber jetzt mit ihrem Herzen zu diesem Vater laufen, der sie berufen hat, bestimmt hat zur Gotteskindschaft. Und wo soll das Kind sein? Beim Vater. Gehen wir jetzt in diesem Bewusstsein unserer Erwählung in den Schoß des Vaters. Setzen wir uns gleichsam jetzt wie ein kleines Kind zu ihm, blicken wir zu ihm auf und sagen zu ihm: Danke, dass ich dich habe. Danke, dass ich solch einen guten, großen, mächtigen, liebevollen Vater im Himmel geschenkt bekommen habe. Nun führt Paulus in der dritten Segnung, die er nun entfaltet, aus, wer denn das Ganze bewirkt hat. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, Sie kriegen eine Weltreise geschenkt von 3 Monaten. Sie wissen noch nicht genau von wem, aber Sie wissen, das hat eine ganz schöne große Stange Geld gekostet. Vielleicht so lockere 100.000 Euro. Da hätten Sie wohl einige Monate und Jahre dafür arbeiten müssen. Und sie kriegen sie einfach geschenkt und sie fragen die ganze Zeit, wem habe ich denn das zu verdanken? Es steht ja nur drauf am Anfang, Weltreise geschenkt, Weltumsegelung auf dem Luxusliner. Ich weiß zwar nicht, ob das ihr Geschmack jetzt ist, aber sie können sich was anderes ausdenken. Und jetzt kriegen sie irgendwann einen Brief und da steht drin, geschenkt durch, und sie kriegen den Spender genannt. Was werden Sie sehen? Sie werden spüren, ja, der hat ganz schön viel dafür locker machen müssen, dass ich das geschenkt bekomme. Und so macht es jetzt, oder so ähnlich auch Paulus. Schau, was du geschenkt bekommst, die Gotteskindschaft, göttliches Leben, Zugang zum Vater. Und er wird es später noch sagen, Mitbürger der Heiligen bist du geworden, ein Hausgenosse Gottes. Aber schau, durch wen? Gott hat dir das geschenkt in seinem geliebten Sohn. Und jetzt schau den Preis. Der hat sich das was kosten lassen, ja, was dich beschämen wird. Durch sein Blut haben wir die Erlösung. Das Blut Jesu ist der Preis für diese ungeheure Gnade. Da ist der jetzige Jackpot des Wochenendes ein Kinderspiel dagegen. Das ist nichts. Das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat, das Blut des Gottessohnes, das auf Golgotha geflossen ist in bitterem Leid, seine Schmerzen, seine Ängste, all das hat er getan aus Liebe. Das hat er getan nicht für irgendjemand, sondern für uns. Für dich und mich ist dieses Blut der Kaufpreis der Erlösung, wie es einmal der heilige Petrus schreibt, durch den wir freigekauft worden sind, das Blut des Lammes. Mit diesem Preis hat uns Gott durch Jesus Christus freigekauft. Freigekauft, und er führt es aus der Knechtschaft der Sünde, doch hören wir Paulus. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Sündenvergebung, die hat diesen ungeheuren Preis. Und deshalb hat sie überhaupt Kraft. Da steht der ganze Reichtum Gottes drin, der bezahlt ist mit dem Blut des Herrn am Kreuz. Ich denke immer, wir Priester, wenn wir im Beichtstuhl die Lossprechung geben dürfen, diesen Reichtum dürfen wir verteilen. Aber wir dürfen nie vergessen, es ist das Geld, um es einmal materiell zu sagen, das auf Golgotha in mühsamer Arbeit erwirtschaftet wurde. Und wenn wir den Zuspruch empfangen, die Lossprechung, vergessen wir es nicht. So schnell das gesagt ist und so schnell die Beichte empfangen ist, es ist bitter erworben, bitter durch das Leiden des Herrn. Darf Sie nun wiederum einladen, wenn Sie jetzt vielleicht auch Sünden spüren, gehen wir mit Vertrauen zum Thron der Gnade, wie es der Hebräerbrief sagt, und erbitten wir jetzt das Geld, den Lösepreis für unsere Sünden, bitten wir den Herrn um die Vergebung. Und wenn Sie jetzt gar keine großen Sünden spüren, dann wollen wir dem Herrn am Kreuz aber dennoch danken. Denn ohne sein Blut wären wir nicht in die Nähe gekommen, wäre die trennende Wand der Feindschaft zwischen Gott und Mensch immer noch da. Danken wir vom Herzen und opfern wir jetzt das Blut des Herrn auf zum Lobpreis der Gnade Gottes. Das Blut Christi, wir wollen den Reichtum nicht liegen lassen, der uns hinterlegt worden ist in der Kirche, holen wir immer wieder uns Kraft in der Kraft des Blutes des Herrn. Die Gnade hat sich also ausgegossen und sie ist erkauft worden durch das Blut des Herrn auf Golgotha. Und durch diese Gnade, sagt nun Paulus im Vers 8 und 9, hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt. Vorher konnte er es nicht, denn die Augen unseres Herzens, unserer Seele waren blind. Sie waren gleichsam zugeklebt. Durch das Blut des Erlösers mussten sie erst reingewaschen werden, damit wir geistlich Sehende werden. Aber wenn das geschehen ist, dann kommt das Eigentliche, sehende Leben. Das Kreuz ist nur Weg, nicht Ende. Es ist nur Mittel der Erlösung, aber das Ziel ist die ewige Gotteskindschaft im Haus des Vaters. Und deshalb betet nun Paulus, dass das Geheimnis seines Willens kundgetan wird, die Weisheit und Einsicht durch den Heiligen Geist geschenkt wird in den Heilsplan Gottes. Er hat dieses Geheimnis seines Willens kundgetan, was er vor ewigen Zeiten schon im Herzen hatte. Und Paulus darf es nun enthüllen. Er hat beschlossen, so führt er es aus, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, um in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Die Zeit ist also erfüllt in Christus Jesus. Wir müssen nicht warten auf etwas Neues, was noch größere Fülle schenkt, auf neue Erkenntnisse, die uns angeboten werden und magen sie noch so verlockend sein. Mehr als Christus, mehr als die Fülle, die wir durch Jesus empfangen können, können wir nicht empfangen. In ihm ist alles da. Nichts kann der Mensch mehr hinzufügen, und wenn er sich zu anderen Mächten hinniederbeugt, des Kosmos, sie sind nicht Christus. In Christus ist die ganze Fülle, und wir dürfen über alles hinweggehen und direkt zu Christus kommen. In ihm will der Vater alles vereinen, was im Himmel und auf Erden ist. Alles heißt das, alles Geschaffene, alles heißt nicht nur den Menschen, es heißt die ganze Schöpfung. Denn sie ist durch Christus und auf ihn hin geschaffen, so sagt Paulus im Kolosserbrief einmal. In Christus findet sie die Erfüllung und in Christus das Ende. Ohne Christus verstehe ich nichts, was geschaffen ist, und auf ihn mündet alles ein. Wir stehen jetzt in dieser Woche in der Weltgebetsoktave für die Einheit der Christen. Schauen wir, wie Christus und sein Leib in der Zeit sich präsentieren. Der Leib des Herrn ist gespalten. Er ist selber noch nicht geeint in der Liebe, in der Wahrheit. Wenn aber der Herr sagt, dass er alles in ihm vereinen wird, dann dürfen wir diese Einigung als allererstes für das Werkzeug erbitten, das der Vater für die Zeiten bestimmt hat, für die Kirche. Bitten wir am Ende um die Heiligung und die Einigung der Kirche in der einen Wahrheit. Gehen wir jetzt am Ende dieser Betrachtung gleichsam zu allen Gliedern des Leibes und bitten wir den Herrn, lass dein kostbares Blut durch deinen ganzen Leib fließen, dass er gesunde. Lass diesem Blut die Gabe, die Gnade des Heiligen Geistes zuteil werden, dass es reinigt und erneuert. Und dazu möge der Herr uns und den ganzen Leib der Kirche segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Gnade.